Herzlich willkommen, Herr Berger.
Hallo, herzlich.
Schön, das war eigentlich schon mal ein kleiner Ausschnitt aus dem Holzschuh-Tanz. Ein Stepptanz? Hör ich das richtig raus? Ein bisschen?
Nun, Zar und Zimmermann hat einige berühmte Nummern und eine davon ist definitiv der Holzschuh-Tanz. Das ist eine Balletteinlage, eine ganz klassische im dritten Akt, wo das Ballett eben mit Holzschuhen tanzt, weil es der holländische Nationaltanz ist. Das Stück spielt ja in Holland, also in den Niederlanden. Und wir haben uns überlegt, wie können wir das gut darstellen? Vielleicht etwas moderner, aber trotzdem mit einem Touch Nostalgie und mit dem Geklacker und Geklapper, das diese Musik ausmacht. Aber vielleicht ein bisschen geordneter und haben uns deswegen für eine Stepptanz-Variante entschieden. Und das macht wirklich wahnsinnigen Spaß, weil wir haben mit Marie-Christine Zeiset eine absolute Expertin im Stepptanz als Choreografin an Bord und 8 ganz tolle Tänzerinnen und Tänzer, die diesen Stepptanz dann eben vorführen. Und das macht richtig Freude.
Und jetzt müssen wir eigentlich erstmal bei von vorne anfangen, nämlich Zar und Zimmermann. Peter der Große, 1697 ist er schon Herrscher in Russland und verdingt sich dann als Handwerker in den Niederlanden, eigentlich inkognito. Klappt nicht ganz. Das mal so ganz kurz angerissen. Albert Lortzing hat diese Geschichte, bei der es auch noch um Liebe gehen wird, zum Thema seiner Oper eben gemacht, Zar und Zimmermann, das Libretto auch selber geschrieben. Und diese komische Oper gehörte noch vor 30 Jahren so zum gängigen Opernrepertoire, ist dann aber fast von den Bühnen verschwunden. Das soll so nicht bleiben. Deswegen sind Sie jetzt auch hier am Start an der Deutschen Oper. Hat eben morgen eine aufgefrischte Version Premiere. Und ich freue mich, dass Sie jetzt hier sind und wir darüber sprechen können. Martin G. Berger. Jetzt nochmal herzlich willkommen.
Ja, danke schön. Ja, Albert Lortzing war ein Tausendsasser. Ne? Der hat nicht nur selber den Text geschrieben und komponiert, er hat auch die Hauptrolle selber gespielt. Ich sage immer so spaßig, das war der Till Schweiger seiner Zeit. Also der hat sich sozusagen selber eine Komödie auf den Leib geschrieben, den liebenswerten, bisschen dödeligen Typen, der durch die Weltpolitik stolpert und gar nicht weiß, wie ihm geschieht, der eben verwechselt wird mit einem Zaren und dabei sehr, sehr schön auf eine kluge Art und Weise sehr menschliches, sehr normales und eben auch politisches Großes gemischt und auch viel Humor daraus entwickelt, dass genau diese beiden Sachen aufeinandertreffen, dass man eben viel Buffo-Elemente hat, aber mit dem Zaren eine richtige Seria-Figur, die eigentlich, ja, so eine ernsthafte Figur, die da durchstolpert und das macht richtig, richtig Freude.
Was hat Sie daran gereizt, diese Komödie mit politischem Hintergrund nochmal zu entstauben, würde sich jetzt gemein anhören, so meine ich es nicht, ein bisschen aufzufrischen?
Ich glaube, dass das Stück auf eine komische Art und Weise sehr in unsere heutige Zeit passt. Es ist eine Art Ideenkomödie, ne? Kein Ideendrama à la Schiller, eine Ideenkomödie. Alle Figuren dort, die aufeinandertreffen, glauben an etwas. Man hat einen Zaren, der eine ziemlich ambivalente Figur ist, ziemlich brutal, ganz spannend, an dem man die Frage Mensch und Funktion sehr schön verhandeln kann und sehr schön darüber nachdenken kann. Ein, wie ich finde, immer wieder wichtiges Thema in jeder Zeit. Wie menschlich kann jemand sein, der in einer Funktion ist? Wie viel muss er diese Funktion, mit welcher Brutalität oder welcher Konsequenz muss er sie ausfüllen? Auf der anderen Seite haben wir mit Van Bett, dem trotteligen Bürgermeister, einen Politikertyp, wie wir ihn heutzutage leider an ganz hoher Stelle finden. Jemand, der versucht, schlau daherzureden, in diesem Fall mit lateinischen Fachbegriffen um sich wirft und irgendwie denkt, er könnte seine Unfähigkeit überdecken. Also wir brauchen jetzt die Namen nicht wieder zu nennen, die uns da alle in den Sinn kommen, aber da gibt es verschiedene Leute zu. Und dann glaube ich mit dem Ivanov, also dem eigentlichen Hauptfigur, dem Peter, den Albert Lortzing selber gespielt hat, haben wir jemanden, der, glaube ich, uns extrem repräsentiert, die in der Unübersichtlichkeit der Zeit, in der Unübersichtlichkeit von Politik, auch in dieser extremen Polarisierung, in der wir leben, manchmal vielleicht auch diesen eskapistischen Gedanken haben zu sagen, kann das nicht alles weggehen? Kann man nicht einfach seine Ruhe haben? Kann man nicht den Rückzug ins Private haben? Und was ich wirklich toll finde an dem Stück ist, dass dieser Peter Ivanov aber schlussendlich gezwungen wird, sich nicht ins Private zurückzuziehen, sondern einzugreifen und auch etwas beizutragen. Und das, finde ich, ist dann ganz subtil. Das wird gar nicht groß breit getreten, aber das ist eine Botschaft, die man, glaube ich, mitnehmen kann und die heute besonders wichtig ist.
Was haben Sie an dem Stück verändert oder auch an dem Text? Also spielt der russische Zar noch eine Rolle? Welche? Und der Deserteur?
Also für uns war das ganz wichtig, das Stück in seiner Direktheit zu nehmen. Das Tolle an dem Stoff ist, also es soll nicht an dem Stoff, sondern im Stück selber ist, dass man spürt, Albert Lortzing war eben Schauspieler. Das heißt, er hat eine sehr direkte, unterhaltende Komödie geschrieben, die damals direkt getroffen hat. Das ist nicht so, wenn man jetzt die Walküre sich anguckt, dann kann man in eine Bubble steigen, in eine Zeitkapsel in einer Art. Aber Komödie und Unterhaltungstheater wollen immer direkt sein. Das heißt, für uns war wichtig, wie schaffen wir es, dass es direkt bleibt und dadurch modern und trotzdem wirklich das Stück bleibt, weil es wirklich gut geschrieben ist. Und natürlich ist es so, dass heutzutage Menschlichkeit und Funktionalität nun ausgerechnet an einem russischen Kriegsherrn zu verhandeln sehr heikel ist und nicht gerade das, was jetzt für einen leichten Abend gut ist. Könnte ein spannender Abend sein, aber ist sicherlich nicht dieses Stück. Und wir haben uns ein bisschen beholfen in der Operettentradition, die es auch so gibt, und haben ähnlich wie bei der lustigen Witwe oder im Vetter aus Dingste einen Operettenstaat erfunden, nämlich das Volkszarentum Tschirikistan, ein sozialistisches Zarentum, das so klein ist auf der Landkarte, dass Sie, verehrte Hörerinnen und Hörer, es einfach noch nicht entdeckt haben, weil Sie nicht genau genug hingeschaut haben. Und dort lebt dieser Zar, und das gibt uns die Möglichkeit, erstmal wirklich mit guter Laune ranzugehen, trotzdem diese Sachen abzuhandeln, Spaß zu haben und irgendwie die Balance zu halten zwischen dem Ernsten und dem Tragischen. Der andere Aspekt ist sicherlich, dass wir versucht haben, das Stück in eine Form zu bringen, die heutiger ist, die gar nicht so viel mit Inhalten zu tun hat, sondern tatsächlich mit der Frage, wie lang ist etwas, wie kurz ist etwas, wie lang hält man was durch. Da ist einfach die Zeit zur Komödie immer härter als zur Tragödie oder zum ernsten Stoff. Sonst musste man gar nicht viel machen, weil die Figuren sind wahnsinnig modern, gerade die Frauenfiguren, was ja leider in der Oper oft selten ist.
Ja, wir haben ja gerade schon mal gehört, dass aus dem Holzschuh-Tanz so eine Art Step-Tanz geworden ist. Wir wollen auch gar nicht alles verraten, aber Sie haben noch ein bisschen mehr Musik mitgebracht aus der Chorprobe. Die Frage, gäbe es sehr viele musikalische Veränderungen oder ganze Streichungen?
Nein. Also wir haben gestrichen, ja, aber wir haben jede Nummer bis auf eine Nummer kommt. Und das Spannende an dieser Tradition dieses Stücks ist, dass es eben nicht die Tradition hat, wie eben Richard Wagner, dass es genau so gespielt wird, wie es da steht, sondern wenn Sie fünf verschiedene Aufnahmen anhören, hören Sie fünf verschiedene Texte. Und es gibt gar eine Tradition des Umgehens mit diesem Material, und da würde ich sagen, sind wir eher noch zart und zurückhaltend. Wir haben wirklich alles dabei.
Wir hören jetzt mal rein, was Sie uns noch mitgebracht haben. Wo befinden wir uns da? Und
der Bürgermeister von Bett möchte gerne den hohen Herrschaften, die auftauchen bei ihm in seinem kleinen Kaff, denn alle wollen den Zaren für sich gewinnen und wollen irgendwelche Deals mit dem Zaren abschließen. Und deswegen sind inkognito nicht nur der Zar, sondern auch aus England und anderen Ländern sind Menschen da. Und irgendwann fliegt das alles auf am Ende vom zweiten Akt. Und im dritten Akt will er nun eine Kantate einstudieren, die er geschrieben hat. Wir haben jetzt nicht unbedingt die lustigste Stelle gehört, aber diese Stelle ist wirklich fantastisch. Denn hier merkt man, dass Albert Lortzing bei vielen Chorproben dabei war. Wer selber schon mal eine Chorprobe gemacht hat, wird sich da wiederfinden. Van Bett teilt die Noten aus, die Leute singen erst schief und krumm und völlig falsch. Er kommentiert die ganze Zeit, versucht das irgendwie alles wieder einzusortieren und kriegt am Ende dann, singen die zu ihm, wir singen das jetzt ohne Dirigenten, wir brauchen dich nicht als Chorleiter, dann geht's besser und schwuppdiwupp geht's auch besser. Und wir haben jetzt gerade den Schluss gehört, wo man sehr schön das Lortzingsche Prinzip eben hört. Da gibt es eine Melodie, da gibt es etwas, und es ist aber so witzig, weil der Typ immer kommentiert. Also er singt dann sozusagen immer wieder Dideldum, Dideldum, das ist das Zwischenspiel. Dann singt der Chor das nach und singt Dideldum, Dideldum, und er singt, nein, ihr solltet nicht Dideldum singen, das ist doch nur das Zwischenspiel. Und in diesem Stil geht es die ganze Zeit einher, und das ist etwas, was wirklich unfassbar modern ist und bei der Wiederentdeckung dieses Stücks wirklich ganz toll war, wie eng Text und Musik miteinander verknüpft sind, wie viel Komödiantik sich auch in den Liedtexten abspielt und wie sehr es immer eben die Erzählung im Vordergrund steht. Und das macht es sehr dankbar für Regie natürlich auch, weil es will interpretiert werden. Und mit Antonello Manacorda haben wir einen unfassbar tollen Dirigenten von internationalem
Rang. Wollte Sie gerade fragen, wie war die Zusammenarbeit?
Das war grandios, weil er wirklich das versteht und versteht, dass wenn man diese Musik einfach schön singt, dann ist sie tot. Dann denkt man, ach, altbacken, ach, irgendwie ein bisschen oll, die Melodie ist so einfach und so. Der Witz dieser Musik steckt im Detail, steckt in der Sprachbehandlung, steckt in den Farben. Und man spürt, dass ein Schauspieler das geschrieben hat und wollte, dass man es interpretiert. Und das macht natürlich, wenn man Interpret ist, was wir ja nun mal sind, immer besonders viel Spaß, weil wir in gewisser Art und Weise eine super klare Vorlage haben und auf der anderen Seite unfassbare Freiheiten und ganz viel Freude damit haben dürfen. Ja, und das war ganz toll. Und wenn man dann Antonello Manacorda an der Seite hat, der das wirklich kann, beherrscht und auf diesem Niveau mit einem gemeinsam, der bei Dialogproben daneben sitzt und die genauso mitgestaltet mit mir, wo ich aber auch in musikalischen Proben was sagen darf, das ist wirklich ein rares Glück und das haben wir sehr genossen.
Also ich habe jetzt schon von Ihrem Erzählen total Lust bekommen, hinzugehen. Sie hätten auch Sportreporter werden können, Sie haben totales
Vielleicht,
Tempo.
Ja.
Sie sind ja, mal ganz kurz nochmal auf ihr Schaffen so zu kommen, Sie sind Regisseur, Autor in allen Sparten des Musiktheaters ja unterwegs, Musical, Operette, große Bandbreite an Stoffen. Mal so dahin gefragt, Oper, Operette und dann Musical, das ist ja für viele so eine Art Hierarchie. Ist es für Sie auch, können Sie das nachvollziehen und würden Sie das völlig über den Haufen werfen?
Das ist leider völlig über den Haufen zu werfen. Das ist sozusagen, es gibt in allen drei Bereichen Gutes und Schlechtes. Es gibt in allen drei Bereichen gut gemachtes und schlecht gemachtes. Was ich verstehen kann, ist, wenn ich zum Beispiel auf eine Techno-Party gehe und Techno ist nicht so mein Ding, kann ich nicht unterscheiden, welcher Techno gut und welcher Techno schlecht ist. Deswegen kann ich verstehen, dass für Menschen, die viel Oper hören, viele Musicals, die sie in Deutschland präsentiert bekommen, banal und oberflächlich sind und sie die deswegen nicht mögen. Das kann ich total nachvollziehen. Wenn man sich aber jeweils anguckt, was in diesen Bereichen passiert, auf dem höchsten Niveau, dann kann man nicht davon sprechen, dass irgendwas dem anderen überlegen ist. Es hat komplett unterschiedliche Anforderungen auf der einen Seite, aber auch viel mehr Gemeinsamkeiten, als man denkt. Die Dichte, die Wagner oder Strauss-Hofmannsthal haben von Text- und Musikverschränkung, ist viel näher an einem Musical dran, als ein Barockoper an einem Musical dran ist. Bloß weil Barockoper aus Nummern besteht, heißt das nicht zwangsläufig, dass es den Kern eines Musicals trifft. Das ist wirklich ein hochkomplexes Feld. Und wir haben hier mit Zar und Zimmermann natürlich ein Stück vorliegen, das zwischen allen Sachen schwebt. Es steht in der Tradition Deutschlands, dass man eben keine Rezitative hat, sondern Dialoge. Das sieht man an der Zauberflöte, am Freischütz, an all diesen berühmten Nummern. Trotzdem ist das Stück so eng verzahnt, dass man definitiv sagen könnte, dass das Musical-artige, mindestens Operettenartige Anteile hat, weil es die Geschwindigkeit hat, die Verzahnung hat, die Tanzeinlagen, alles, was da ist, auch die tollen Melodien, die ins Ohr gehen. Hauptsächlich ist der Unterschied dann, dass es natürlich dass OpernsängerInnen es singen müssen. Das ist ja klar, denn das ist einfach eine andere Art zu singen. Man weiß aber jetzt nicht, was Albert Lortzing geschrieben hätte, wenn er heute leben würde. Könnte man gar nicht sagen. Und ich habe dann immer so dieses Plädoyer an alle, dass man sagt, lasst euch doch nicht von diesen Mauern im Kopf irgendwie so den Spaß verderben. Bloß weil es ist natürlich eine Geschmackssache. Wenn ich Musical-Freak bin, werde ich vielleicht nie Oper toll finden und sagen, ich verstehe kein Wort. Wenn ich Opern-Fan bin, werde ich vielleicht sagen, es ist mir zu quäkig oder so. Das ist ja total okay. Aber wenn man mal sozusagen über die Geschmacksfrage ein bisschen hinweg guckt, kann man, glaube ich, überall Qualität entdecken und hat einfach viel mehr vom Leben, als wenn man in seiner eigenen Ecke bleibt.
Das ist ja in fast allen Bereichen des Lebens so. Wenn man ein bisschen offen ist, dann hat man eben auch tolle Überraschungen und kann sich auch mal selber eben dann überraschen. Wir haben jetzt noch, Sie haben noch ein Stück mitgebracht und damit würde ich dieses Gespräch beenden. Erzählen Sie uns, was hören wir jetzt noch, Herr Berger?
Ja, wir hören jetzt im Prinzip die Single-Auskopplung, würde man heutzutage sagen, aus diesem Stück. Also wenn das heutzutage im Theater des Westens achtmal die Woche spielen würde, würde man das quasi mit einem schönen Musikvideo auskoppeln. Es ist die berühmte Arie Lebewohl, mein flandrisch Mädchen, gesungen von einer totalen Nebenfigur, einem französischen Gesandten, der ablenken möchte auf der Party und deswegen ein schönes, schmalziges Liebeslied singt. Und es ist wahrscheinlich, man darf nicht vergessen, Zar und Zimmermann war von seiner Entstehungszeit bis Mitte der 90er immer wieder auf Platz 2 der meistgespielten Opern nach der Zauberflöte, war wirklich der Hit, auch an der deutschen Oper noch zweimal im Monat gespielt, bis in die 90er hinein. Und das hat unter anderem, das werden Sie gleich hören, damit zu tun, dass Albert Lortzing ein großes Talent für solche Melodien hatte. Und wenn dann noch Kieran Carell das singt, dann kann man nur noch schmelzen.
Ein Chartstürmer, würde ich sagen. Martin Geberger, schön, dass Sie hier waren für die Premiere morgen. Toi, toi, toi. Das
wird schon schief gehen.
Wird schon schief gehen, okay. Genau. Morgen um 18 Uhr ist die Premiere in der Deutschen Oper an der Bismarckstraße in Charlottenburg. Und die nächsten Termine sind dann 25., 27. Juni. Und dann gibt es noch Termine im Juli. Schön, dass Sie da waren.
Vielen lieben Dank.